Wenn ich mich recht entsinne, haben Sie Ihren Blick vor allem auf NRW und Baden-Württemberg gerichtet. Wie sind denn die Situationen dort und wo stellt Zentrum Automobil bereits BetriebsrätInnen?
Ja, der NRW ist nicht ganz richtig. Ich habe zwei Betriebe im Westen Deutschlands mir genauer angeguckt. Das ist VW in Salzgitter, also in Niedersachsen, und Daimler-Benz in Stuttgart. Das eine ist ein, also beides sind Autoproduktionsstätten, und das Zentrum Automobil, was Sie ja in der Anmoderation schon erwähnt haben, was jetzt offenbar auch in Leipzig aktiv ist, das hat ja seinen Ursprung eben in Stuttgart. Die ganze Autoindustrie ist ja im Moment in einem Transformationsprozess in Richtung E-Mobilität, und das wird auch zu Arbeitsplatzverlusten führen. Und in Stuttgart zum Beispiel hat dieses Zentrum Automobil eine dezidiert, ja, eigentlich gegen die grüne Politik oder gegen die Verkehrswende ausgerichtete Stoßrichtung. Also es geht darum, dass der alte Benziner verteidigt wird, dass die Städte, die Straßen so bleiben, wie sie sind. Zum Teil hat es auch nationalistische Untertöne, also dass der eigene Standort verteidigt wird gegen globale Strategien des Daimler-Benz-Konzerns. Und das ist eben eine Oppositionsliste zur IG Metall, die in diesen Autobetrieben, zumindest in Westdeutschland, ja immer sehr stark war.
Ja, und die IG Metall an sich versteht sich ja auch als antifaschistisch. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Es gibt eine Unvereinbarkeitsklausel zur Zusammenarbeit mit der AfD. Sind das vielleicht auch Gründe, warum die rechte Gewerkschaft gerade an Boden gewinnt?
Ja, sie ist da immer noch deutlich in der Minderheit. Und ich hatte ja eben schon das zweite Beispiel erwähnt, mit dem ich mich ausführlicher beschäftigt habe. Das ist eben VW in Salzgitter, wo die IG Metall immer schon eine Macht war, wo man früher praktisch mit der Einstellung schon auch den Mitgliedsantrag bei der IG Metall unterschreiben musste, so ungefähr. Und was ich da interessant finde, ist, dass es eben ausgeprägte Bündnisse der Gewerkschaft oder der Vertrauensleute in dem Betrieb, da arbeiten 7000 Mitarbeiter, mit der Zivilgesellschaft gibt, also mit der Kommune, mit NGOs, die dann gemeinsam Demonstrationen machen vor Ort gegen rechts. Und das ist natürlich eigentlich ein vorbildliches Agieren dann der IG Metall. Was nicht heißt, dass es nicht auch in Salzgitter, in dem VW-Werk, rechtsextreme Einstellungen im Betrieb gibt. Das ist natürlich überall so. Das ist im Osten Deutschlands, Sie sind ja in Halle-Saale, noch ausgeprägter. Sie hatten ja schon dieses Theaterstück erwähnt. Ich habe mich in meinen Publikationen dazu vor allen Dingen auf die Sonderauswertung der Leipziger Autoritarismusstudie bezogen. Das ist ein Langzeitprojekt an der Uni Leipzig, wo es ja um den Grad der Unterstützung für die Demokratie geht, um die Ressentiments, um Ausländerfeindlichkeit. Sie hatten ja die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit schon angesprochen, dieser Begriff von Wilhelm Heidmeier an der Uni Bielefeld. Und in der letzten Autoritarismusstudie, die erscheint alle 2 Jahre, gab es eben eine Sonderauswertung zum Arbeiterbewusstsein von einem Wissenschaftsteam von Johannes Kies, André Schmidt und Sophie Bose. Die haben Interviews gemacht mit Industriearbeitern in ihrer Region, also in der Region Halle, Leipzig, Chemnitz, also in Sachsen-Anhalt und in Sachsen. Und eine Kernaussage dieser Untersuchung ist, dass abhängig Beschäftigte ökonomische Interessengegensätze immer noch als maßgebliche gesellschaftliche Widersprüche wahrnehmen. Also dass die soziale Frage, die Klassenfrage keineswegs tot ist, dass das aber eigentlich ein unterschätztes Gebiet ist in der Rechtsextremismusforschung. Also die Debatten auch im linken Milieu gehen ja im Moment sehr stark auch um identitätspolitische Fragen, also Race, Gender und so weiter. Und ein Ergebnis dieser Studie ist eben, dass Class, die Kategorie Klasse, soziale Schicht, immer noch eine große Bedeutung hat. Und das sind ja auch die Ergebnisse der Studien zum Arbeiterbewusstsein in den letzten Jahrzehnten immer gewesen. Das hat sich also nicht wesentlich verändert. Und in Ostdeutschland ist im Verhältnis zu diesen Betrieben, die ich in Westdeutschland mir näher angeguckt habe, eben das Problem, dass es wenig betriebliche Mitbestimmung gibt, wenig Partizipation, eine geringe Tarifbindung, die Gewerkschaften sind nicht so stark. Und in der Studie kommt dann zum Ausdruck, dass das führt zu einem, ja, gefühlten Verlust von Handlungsfähigkeit, also von Ohnmacht, und das begünstigt eben rechtsextreme Einstellungen. Klaus Dörre von der Uni Jena, also ein Soziologe auch, der in der Nähe von Halle lehrt, der spricht dann von der demobilisierten Klassengesellschaft im Osten. Also dass es natürlich weiterhin Klassengegensätze gibt, aber dass die Mitarbeiter sich nicht so gut mobilisieren lassen. Wobei das so durchgehend auch nicht stimmt, weil in der Untersuchung war zum Beispiel von einem Beispiel die Rede, dass da Mitarbeiter mitstreiken bei Arbeiterkämpfen sozusagen im Betrieb und danach dann zur AfD-Demo gehen. Also das früher hätte man gesagt, diese Arbeiter, die Betriebsräte, die sich da mobilisieren lassen für Streiks, die gehören eher zum linken oder sozialdemokratischen Milieu und das ist eben nicht mehr so. Und das sagen ja auch die Wahlanalysen zur AfD, dass die AfD durchaus in der Arbeiterschaft Stimmen holt und das kann man ja auch international zum Beispiel bei der Wahl von Donald Trump in den USA sehen, dass also die rechten Parteien versuchen, ja, deklassierte Arbeiter für sich zu gewinnen, durchaus erfolgreich.
Ja, und in Salzgitter, da haben Sie gesagt, haben Sie sehr doll drauf geschaut und konstatiert, da ist ja auch irgendwie nicht so eine rechte Hegemonie im Betrieb zu sehen oder überhaupt gibt es da wirksame Strategien der Gewerkschaften gegen rechts? Also könnten Sie vielleicht ein paar effektive Strategien gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nennen, die dort auch angewendet werden?
Es gibt eine ganz alte Kampagne noch aus der alten Bundesrepublik, die damals aus Frankreich übernommen worden ist. Die heißt Mach meinen Kumpel nicht an. Da gab es dann Plakate und Sticker und so weiter dazu. In den Betrieben war das eine große Kampagne, sozusagen die ausländischen oder die damals sogenannten Gastarbeiter mitzunehmen und sich dagegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu positionieren. Und ich glaube, die IG Metall und der DGB haben das auch sehr stark unterstützt. Und das war eigentlich eine vorbildliche Art der Mobilisierung oder der Stärkung eines solidarischen Bewusstseins im Betrieb aus meiner Sicht. Und jetzt ist diese Kampagne schon 40 Jahre alt und von daher natürlich ein bisschen verblasst. Und das Hauptproblem, das sagt auch diese Leipziger Sonderauswertung der Autoritarismusstudie, ist, dass in Ostdeutschland ja der zivilgesellschaftliche Faktor geringer ausgeprägt ist. Also wenn in Salzgitter die Betriebsräte oder die Gewerkschafter gemeinsam demonstrieren mit dem Bürgermeister und teilweise sogar mit der Firmenleitung, die haben das zum Teil auch unterstützt, ist das natürlich eine ganz andere Stimmung als in bestimmten Regionen in Sachsen, wo die AfD stärkste Partei ist und die anderen Parteien kaum vorkommen. Und diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Leipzig propagieren eben deswegen auch, dass Politiker viel stärker bei Arbeitskämpfen präsent sein sollten, mehr Gesicht zeigen müssen, da Unterstützung sowohl finanziell wie durch ihre Präsenz anbieten sollten, weil die Gewerkschaften können das Problem rechtsextremer Einstellungen ja nicht alleine lösen, sondern es geht da um Bündnisse mit anderen demokratischen Kräften und dafür braucht es eben diese Zivilgesellschaft, die durch die Geschichte der früheren DDR und Ostdeutschlands natürlich ja etwas schwieriger ist. Von daher gibt es eben schon da immer noch große Unterschiede, wobei hatte ich ja schon erwähnt, die rechtsextremen Einstellungen gibt es auch im Westen, das ist jetzt nicht schematisch zu betrachten. Ne? Und es ist auch nicht überall so toll wie da bei VW Salzgitter, wo da, das ist ja eine kleine Stadt, wo das der größte Arbeitgeber ist und deswegen nimmt natürlich auch der Bürgermeister vielleicht an einer solchen Demonstration dann teil, aber das ist ja nicht überall so. Natürlich gibt es auch in Westdeutschland unter den Arbeitern rechtsextreme Einstellungen.
Ja, und ich denke, man kann auch, also ich würde mich gerne nochmal auf so Studienergebnisse beziehen, wenn man sagt, also da kann man sagen, das ist eigentlich nachgewiesen, dass auch tatsächlich ein sehr hoher Anteil von BetriebsrätInnen tatsächlich einen Migrationshintergrund haben und dass es einfach auch Menschen sind, die es irgendwie, also schaffen, sich gut sozial auch zu engagieren und das sieht man eigentlich auch, dass sie auch wichtige Positionen innerhalb von Gewerkschaftsarbeit mitunter einnehmen. Und ich wollte Sie aber noch mal fragen, vielleicht haben Sie ja noch einen spezifischeren Blick, weil Sie ja sich auch viel mit ja, Gender beschäftigen, inwiefern auch Familienpolitik vielleicht die Positionen von ArbeiterInnen stärken könnte und demokratische Prozesse in Betrieben vorantreiben?
Also da fällt mir jetzt nicht so viel ein. Wo sehen Sie da die Zusammenhänge zwischen Familienpolitik und diesen betrieblichen Aushandlungsprozessen? Ich weiß noch nicht genau, worauf Sie hinaus wollen.
Ja, also vielleicht die Menschen auch ja natürlich mehr zu entlasten insgesamt. Es gibt ja viel Zusammenhänge auch zwischen vielleicht auch Menschen, die alleinerziehend sind oder ja vielleicht auch erwerbstätig und somit lohnabhängig, dass die quasi mehr Lohn bekommen müssten für die Kinder, um halt da auch vielleicht soziale Ängste so abzunehmen. So.
Also das ist aber ja eigentlich im Kern nicht die Aufgabe von Tarifpolitik, da geht es ja eher um Gehälter, um Löhne. Also die familienpolitischen Leistungen werden ja eben eher von Regierungen auf Landes- und Bundesebene vergeben, entschieden, wie das geregelt ist. Aber natürlich hat es auch einen sozialen Aspekt, aber da gibt es ja durchaus auch dann Stellungnahmen aus dem gewerkschaftlichen Bereich, aber das ist natürlich nicht ihr eigentliches Feld, weil die Streiks oder die Tarifkämpfe, die gehen eben um das Gehalt und um den Lohn. Aber es gibt sicherlich einen Zusammenhang und ich wollte noch was sagen, Sie haben sich ja bezogen auf die Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Es haben sich ja gerade, da gab es auch diverse Rückblicke in den Zeitungen, diese Septemberstreiks 1973 waren die, glaube ich, also vor 50 Jahren, ein halbes Jahrhundert her, da gab es dann so Rückblicke und das waren eigentlich die ersten Streiks, zum Beispiel hier bei Ford in Köln, ich lebe ja in Köln, wo überwiegend ausländische Arbeitnehmer, also die damals sogenannten Gastarbeiter gestreikt haben für mehr Geld natürlich auch, aber auch für eine größere Achtung der migrantischen Arbeitnehmer im Betrieb. Und seitdem sind eigentlich ausländische oder Mitarbeiter mit Migrationshintergrund immer sehr aktiv gewesen in den Gewerkschaften. Also in Ostdeutschland hat es ja nicht so viele Migranten gegeben, außer den Vertragsarbeitern, aber in Westdeutschland ist natürlich schon die Gewerkschaftsbewegung auch geprägt durch die Migration.
Ja, und ich wollte nochmal auf den Ost-West-Unterschied quasi zu sprechen kommen. Ich denke, da hat man ja vielleicht schon im Osten Gegenden, die vielleicht ein bisschen strukturschwächer sind, aber wenn man jetzt zum Beispiel auch auf Zentrum Automobil schaut, glaube ich, kann man sagen, die kommen aus Westdeutschland, aus Stuttgart, oder? Da sind die zum ersten Mal aufgetreten als BetriebsrätInnen. Ist das richtig?
Ja, bei Daimler-Benz, also Mercedes, haben die sich gegründet und Sie hatten ja auch Porsche erwähnt, die sitzen ja auch da ist der Hauptsitz ja auch in Stuttgart und das größte Werk und ja, da gibt es einen Unmut sozusagen über alles, was mit zumindest wahrgenommen Politik gegen das Auto zu tun hat, ne? Und das Zentrum Automobil greift sozusagen diese Verunsicherung der Beschäftigten auf, dass sie fürchten, dass ihre Stelle gefährdet ist, wenn die E-Autos kommen, weil das sagen eigentlich alle Studien und auch alle Ingenieure, dass man dafür weniger Mitarbeiter braucht und das auch eine neue Welle der Automatisierung auslösen wird und dadurch gibt es natürlich Verlustängste, was den Arbeitsplatz angeht und es gibt auch die Identifikation mit dem Produkt. Viele Autoarbeiter haben auch kein Problem mit der autogerechten Stadt sozusagen und dagegen richten sich ja nun auch im kommunalpolitischen Bereich dann eher die politischen Ausrichtungen der Grünen und anderer ökologisch ausgerichteter kommunaler Parteien, die sagen dann, da kommt jetzt ein Radweg auf die vierspurige Straße und das mögen die nicht, ne? Oder wenn sie sich die letzte Generation angucken, wie sich die Autofahrer da ärgern, da sind sicher auch viele Arbeiter dabei, die da im Stau stehen und sehr verärgert sind, dass sie da länger zur Arbeit brauchen, kann man ja vielleicht zum Teil auch verstehen, aber ist vielleicht dann auch nicht die richtige Strategie, um die zu überzeugen.